Ja, ich freue mich auch, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern dürfen, um auf Gottes Wort zu hören und miteinander zu singen, um uns gemeinsam auf ihn auszurichten. Wir leben ja in einer Zeit, zumindest geht es mir so, Sternchen und Prominente begegnen einem überall. Und gerade so das Genre der Superhelden ist gerade so in der Filmindustrie total der Renner. Superhelden gibt es überall. Superman ist ja jetzt schon, das war früher, jetzt gibt es so viele mehr. Ganze Filmstudios, Marvel zum Beispiel, hat da einen Film nach dem anderen rausgehauen, wo es nur um Superhelden geht. Ein Superheld war zur Zeit von Jesus der Prophet Elia. Ja, wirklich. Der Prophet Elia, ich kann mir vorstellen, dass so hätten die Kinder damals so in der Schule, in den Synagogen irgendwie so Spielkarten gehabt, die hätten Elia sicherlich auf so einer Spielkarte. Hier geistliche Superkraft 10. Ha, Elia schlägt alle anderen. Ich glaube, Elia war so ein richtiger Superheld in der Zeit von Jesus. Es war der einflussreichste Prophet des Alten Testaments. Er war im besten Sinne des Wortes ein echter Überflieger. Johannes der Täufer wurde mit dem Propheten Elia in Verbindung gebracht. Über Jesus sagten manche Leute, ja, es ist Elia, der kommen soll. Als Jesus am Kreuz hing, sagten sie, ja, wir warten, er ruft nach Elia, dass der kommt und ihn vom Kreuz herunterholt. Also Elia war permanent in den Köpfen der Menschen. Und zur Zeit der Gemeinde war das nicht anders. Und der Autor des Jakobusbriefes, der schreibt in Kapitel 5, Vers 17, um die Gemeinde zu ermutigen, am Gebet festzuhalten und dem Gebet zu vertrauen, folgenden Vers, Kapitel 5, Vers 17. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ich finde, dieser Vers ist einer der bemerkenswertesten, wenn es um das Thema Gebet geht. Da heißt es tatsächlich von diesem Superpropheten, Elia war ein Mensch wie wir. Und im Grundtext können wir da entnehmen, was gemeint ist. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er hatte die gleichen Kämpfe wie du und ich. Er lebte seinen Glauben unter denselben Konditionen, wie wir das tun. Eigentlich muss man sogar sagen, er lebte seinen Glauben in schlechteren Konditionen, wie wir das können. Denn die permanente Innewohnung des Heiligen Geistes ist ein neutestamentliches Phänomen und kein alttestamentliches. Wir staunen über die Dinge, die Elia tat, die Gott durch Elia tat, und vielleicht geht es dir ja so wie mir, ich wünsche mir insgeheim, boah, das würde ich gerne mal erleben. Das, was Elia erlebt hat, das wäre so, dann würde mein Glaube so richtig Feuer fangen. Ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen auf eine Begebenheit aus Elias Leben, ganz am Ende seines Lebens, schauen, und zwar der Übergang des Prophetenamtes vom Propheten Elia zu seinem Nachfolger Elisa. 2. Könige, Kapitel 2. Ihr könnt gerne das schon mal aufschlagen in den Bibeln, die dort auf den Plätzen auch ausliegen. Seite 286, dann findet man es schneller. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1 bis 15. Es ist wirklich ein längerer Text, aber es lohnt sich. Noch eine Vorbemerkung, bevor wir diesen Text lesen. In diesem Text geht es eben darum, dass das Prophetenamt von dem Propheten Elia auf Elisa übergeht. Und das ist ganz, ganz eng damit verbunden, dass der Heilige Geist von Elia auch auf Elisa geht. Denn ohne den Heiligen Geist ist so ein Prophetendienst nicht möglich. Im Neuen Testament heißt es, und das sagt Paulus, schreibt es an die Römer, dass alles, was hier drin geschrieben ist, uns dazu dient, um zu lernen, als eine Lektion. Und wir werden in diesem Bibeltext, in dieser Szene des Übergangs vom Prophetenamt von Elia zu Elisa, mindestens drei wichtige Lektionen lernen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, Jesus nachzufolgen, eben begeistert im wahrsten Sinne des Wortes zu leben. Okay, können wir loslegen? Seid ihr bereit? 2. Könige 2, ab Vers 1. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleib doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr, dein Herrn, heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief: mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Bis hierher. Drei Lektionen, die uns in diesem Bibeltext begegnen. Vielleicht ist einiges hier verstörend, vielleicht ist einiges auch rätselhaft, vielleicht ist einiges so wenig alltagstauglich, könnte man meinen. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese drei Lektionen hier und sehr, sehr viel mit unserem Alltag zu tun haben. Und vor allen Dingen mit dem Leben, mit dem Heiligen Geist. Die erste Lektion, die ich für uns herausstreichen möchte aus diesem Bibeltext, lautet, ist diese Frage: Willst du ihn wirklich? Elia und Elisa sind gemeinsam unterwegs, wie schon viele Male zuvor. Und ihr habt sicher bemerkt, dass ich hier dreimal die ein und dieselbe Szene wiederholt. Dreimal ist es immer der gleiche Ablauf. Elia wird an einen bestimmten Ort berufen und er sagt zu Elisa, bleib hier zurück. Elisa sagt nein und er macht das sogar mit einer alttestamentlichen Schwurformel, wo er sagt, hey, mir soll das und das passieren, wenn ich dich jetzt alleine lasse. Jedes Mal begegnen sie anderen Prophetenschülern. Wahrscheinlich sind das Schulen, die Elia im Laufe seines Dienstes gegründet hat. Die sagen ihm, Elisa, weißt du, dass Gott Elia jetzt wegberufen wird? Und er sagt, ja, ich weiß schon, seid nur ruhig. Dreimal die gleiche Situation. Und wenn in der Bibel uns Dinge dreimal genannt werden, dann ist das immer ein Grund, ganz besonders hinzusehen. Das ist ein Grund, ganz besonders aufmerksam zu sein. Und hier gilt genau das Gleiche. Dreimal dieselbe Situation. Dreimal erleben wir diese Prophetenschüler, wie sie zwar wissen und bemerkt haben, wahrscheinlich durch göttliche Offenbarung, dass jetzt der Dienst des Elia endet, aber wir sehen, dass Elisa alleine derjenige ist, der mit Elia mitgeht. Diesen ganzen Prophetenschülern steht dieselbe Information zur Verfügung. Aber es ist Elisa alleine, der Schritt für Schritt von Station zu Station immer wieder mitgeht. Der nicht stehen bleibt. Es heißt ja dann zum Schluss bei den Prophetenschülern aus Jericho, sie blieben abseits stehen, 50 von diesen Schülern, und gingen nicht weiter mit. Es war Elisa alleine, der mitgegangen ist. Das ist diese Lektion, die hier drin steckt. Willst du ihn wirklich oder bleibst du auch in sicherer Entfernung stehen? Mich hat diese Frage in der Vorbereitung so bewegt. Willst du ihn wirklich? Wie zeigt sich dieses wirklich Wollen bei Elisa? Es ist diese Haltung, ich weiche nicht zurück. Ich bleibe nicht in sicherer Entfernung, auf Sicherheitsabstand stehen. Ich gehe mit. Ich lasse mich nicht abwimmeln. Bei Jesus klingt diese Frage ganz, ganz ähnlich. Johannes 6, Vers 67, da fragt er seine Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Wir kennen natürlich diese Geschichte und den Ausgang der Geschichte. Wir haben es ja gerade gelesen von Elia und Elisa. Aber wie muss sich der Elisa gefühlt haben, als er so mit Elia unterwegs war? Da sagt der Elia ihm eins ums andere Mal, Elisa, Gott hat mich dahin gerufen, bleib du doch hier. Und Elisa sagt, nein. Und er beschwört sich mit dieser Schwurformel sogar und sagt, hey, mein Leben soll zu Ende sein, wenn ich jetzt zurückbleibe. Ich bleibe nicht zurück. Ich bleibe dran. Wie muss sich der Elisa gefühlt haben? Wenn man sich versucht, hineinzuversetzen in diese Szene. Ja Mensch, Elia, jetzt bin ich doch schon so lange mit dir unterwegs. Willst du mich nicht dabei haben? Warum sagst du mir jetzt schon zum dritten Mal, ich soll nicht mitgehen? Ich soll hier zurückbleiben. Wir sind doch ein Team, wir gehören doch zusammen. Warum soll ich nicht mitgehen? Irgendwie hat mich das ganz, ganz stark daran erinnert, dass das manchmal in unserer Jesus-Beziehung genau so sein kann. Man hat das Gefühl, man bleibt zurück an einem bestimmten Ort, während Gott schon längst weitergezogen ist. Genauso wie in dieser Szene bei Elisa und Elia. Ist Gott weitergezogen? Alles scheint so zu sein. Man hat manchmal das Gefühl, Gott schweigt. Er zieht sich zurück. Da ist eine Entfernung entstanden zwischen mir und Gott. Eine Kühle ist in diese Jesus-Beziehung eingezogen. Man hat das Gefühl, ohne dass man sich irgendeiner gewissen Schuld bewusst ist, Gott ist weitergezogen, die Bibel sagt mir nichts mehr, es bleibt irgendwie leer und ein toter Buchstabe. Herausforderungen nehmen zu statt ab. Das Gebet wirkt auf einmal wie eine Einbahnstraße. Und es kann alles genauso sich darstellen wie hier zwischen Elia und Elisa. Da ist Gott weitergezogen und ich bin immer noch hier. Ich glaube, dass Elia den Elisa auf die Probe gestellt hat. Und zwar mit genau dieser Frage: Willst du ihn wirklich? Kommst du mit? Willst du wirklich mitgehen? Und jedes Mal sagt Elisa, nein, ich gehe mit. Er lässt sich nicht zurückhalten. Und genauso ist das auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn diese Phasen entstehen, wo wir den Eindruck haben, Gott ist weitergezogen und wir sind immer noch hier, dann bildet das den Boden, den Nährboden für etwas ganz, ganz Kostbares. Nämlich diese Sehnsucht und den Wunsch, ich will dich wirklich. Ich will dich wirklich. Ich habe das so erlebt. Das sind sehr herausfordernde Zeiten, das ist mir völlig klar. Und vielleicht steckst du da jetzt gerade mittendrin. Aber ich erlebe das so, dass wenn diese Zeiten kommen, dann verändert sich im Laufe dieser Phase mein Gebet. Und zwar ist es am Anfang so, Herr Jesus, wo ist der Friede? Herr Jesus, wo ist deine Nähe? Herr Jesus, wo ist deine Gegenwart? Herr Jesus, wo ist das, was du versprichst, was du deinen Kindern geben willst? Und wenn diese Phase andauert und Gott das nicht sofort beantwortet, dann verändert sich das Gebet, indem all die Dinge, die Jesus gibt, plötzlich weggeschält werden und das Gebet nur noch lautet: Okay, Herr Jesus, ich brauche keinen Frieden, ich brauche nicht die Erfüllung meiner Wünsche, ich brauche keine Gebetserhörung von dir, ich will einfach dich. Du darfst mir alles nehmen, was da ist, aber ich will einfach nur dich. Das Einzige, was du mir nicht nehmen kannst und nehmen sollst, und da lasse ich mich nicht zurückdrängen, das bist du. Das bist du, Jesus. Ich will deine Nähe. Ich will dich. Das ist der Nährboden, der entsteht, wenn Gott diese Frage in deinem Leben zulässt, indem er sich zurückzieht. Willst du ihn wirklich? Nicht nur das, was er gibt, nicht nur das, was er schenkt, nicht nur die Lebenserleichterung, die er präsentiert, sondern ihn und ihn allein. So was Kostbares entsteht bei dieser Frage, willst du ihn wirklich? Sei nicht so wie die Prophetenschüler in diesem Bibeltext. Lasst uns so sein wie Elisa, der sagt, um nichts in der Welt bleibe ich zurück. Ich will dich wirklich. Ich bleibe dran. Ich gehe dir hinterher. Warum macht Jesus das? Schaut, wenn wir die Evangelien lesen, dann hast du sicher schon festgestellt, dass Jesus ganz oft bei Wundern den Geheilten sagt, okay, du bist geheilt, preis Gott dafür, aber sei still, rede nicht mit anderen darüber. Ist dir das mal aufgefallen in den Evangelien? Ganz, ganz interessant, dass Jesus das macht. Wir hören ja immer das Gegenteil, ne? Verkündigt Jesus und so weiter. Und er sagt, nein, sei leise. Einmal verbietet er einem sogar, ihm nachzufolgen und sagt, geh zurück in dein Haus, erzähl denen, was Gott an dir getan hat, aber schweig. Das funktioniert aber nie. Die Leute sind so begeistert, dass die da das immer anderen auch weitererzählen. Einmal, warum macht Jesus das? Und wir sehen das an einer Situation ganz speziell. Jesus predigt zu ganz vielen Leuten, die bekommen Hunger und er gibt ihnen Brot, einer großen Menschenmenge. Und jetzt sind die Leute so begeistert, dass sie ihn zum König machen wollen. Daraufhin hält Jesus einer der umstrittensten Predigten, die er je gehalten hat. Und diese Predigt, die war so hart, dass viele seiner engsten Nachfolger, seiner Jünger, sagen: Wer kann diesem Mann überhaupt zuhören? Wer kann so eine Predigt aushalten? Und sie wenden sich von ihm ab, und es heißt, und viele gingen daraufhin nicht mehr mit ihm. Warum macht Jesus das? Jesus verschleiert seine Identität, spricht immer wieder auch in Rätseln und in Gleichnissen, und es wirkt genauso wie bei Elia, der sich zurückzieht und Elisa sagt, bleib da. Jesus verschleiert seine Identität, damit der Plan Gottes realisiert werden kann. Wenn diese Menschenmasse ihn zum König gekrönt hätte, wäre der Plan Gottes gefährdet, nämlich die Erlösung der gesamten Menschheit, etwas viel Größeres. Vielleicht passiert genau das in deinem Leben auch. Wenn Gott dir die Frage stellt und dir Zeiten zumutet, willst du mich wirklich? Dann möchte er in deinem Leben etwas viel Größeres bewerkstelligen. Er möchte deinen Wunsch, ihm zu begegnen, säubern und reinigen. Er will sich dir vorstellen und auf einer ganz neuen Art schenken. Eine Begegnung ermöglichen, die du vorher nie für möglich gehalten hast. Er macht das, um ein größeres Ziel mit dir zu verfolgen. Das ist sein Plan. Und wir sehen, wie in unserem Bibeltext in 2. Könige 2 der Wunsch bei Elisa wie zu wachsen scheint. Er wird immer stärker. Je mehr Elia sagt, bleib hier, sagt, nein, ich bleibe nicht hier, ich gehe mit. Ich will ihn wirklich. Und Elisa geht mit und dann hört Elia auf zu sagen, bleib zurück. Dann geht er mit ihm weiter. Und sie kommen an den Jordan und gehen durch den Jordan hindurch. Und dann begegnet uns hier die zweite Lektion in unserem Bibeltext. Und zwar in Vers 9, 10 und 11. Da heißt es dann von Elia, dass er zu Elisa sagt, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Wünsch dir was, Elisa. Wünsch dir was. Das macht Gott auch. Das macht Gott auch. Er reinigt unsere Bedürfnisse und es heißt in seinem Wort, häng dein Herz an Gott, ich zitiere es jetzt frei, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wünsch dir was, Elisa? Und er sagt, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Und hiermit ist nicht gemeint, ich möchte den doppelten Geist, den du hast, sondern die Ausleger sind sich hier einig und sagen, das ist der Anspruch des Erstgeborenen, nämlich zwei Drittel des Erbes. Elisa sagt, ich möchte der Erstgeborene sein. Sieh mich an als dein Erstgeborener, was das Prophetenamt anbelangt und was den Geist anbelangt. Und gib mir den zweifachen Anteil, zwei Drittel. Und dann sagt Elia Folgendes, Vers 10. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. In den Kommentaren, in diesen Bibeltexten, die Kommentare bieten eigentlich zwei Auslegungswege an. Der erste, warum ist es schwer? Warum formuliert Elia hier so? Schwer, weil Elia das nicht in der Hand hat. Und das ist, also weil er das nicht machen kann. Das ist für mich aber eine weniger schlüssige Auslegung für diesen Begriff des Schweren, weil es ist nicht schwer, sondern unmöglich. Das kann nur Gott allein. Die zweite Auslegungsrichtung ist für mich viel plausibler. Es ist schwer, weil die Aufgabe, die mit dem Prophetenamt verbunden ist, eine schwere ist. ist für mich viel sinnvoller an dieser Stelle. Elia weiß ja, wovon er spricht. Er weiß, was es bedeutet, Prophet in einem Israel zu sein, das Propheten ausrotten will, das systematisch den Jahwe-Glauben ausrotten möchte. Elia weiß, was es bedeutet, unter einem König wie Ahab und einer Königin wie Isabel zu leben. Er weiß, was es bedeutet, Staatsfeind Nummer eins zu sein. Er kennt Depression so tief, dass man sich den Tod wünscht. Elia weiß, was es bedeutet, das Gefühl zu haben, völlig einsam dazustehen und den Eindruck zu haben, ich bin der letzte Überlebende, wenn es um den Glauben an Jahwe, unseren Gott, geht. Elia weiß, was das bedeutet. Und er sagt dem Elisa, du hast etwas Schweres erbeten. Schaut, und da steckt für mich eine ganz, ganz große zweite Lektion drin, die ich uns heute Morgen weitergeben möchte, und zwar die zweite Frage: Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Mein Eindruck ist, dass wir diese Frage so selten heutzutage hören. Wir reden selten über diese Frage. Wir hören diese Frage selten. Christsein kostet etwas. Christsein ist nicht einfach nur ein Spaziergang. Jesus nachzufolgen kostet dich. Und da rede ich ganz im Sinne des Neuen Testaments, alles. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ein erfülltes Leben mit Jesus, das Leben mit dem Heiligen Geist, kommt nicht kostenlos. Elisa, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Fragt Elia. Bei Jesus hört sich diese Frage so an. Lukas Evangelium, Kapitel 14, Vers 25 bis 27. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Liebe Freunde, das ist keine Frage der Option. Jesus formuliert hier nicht irgendwie, ja, für die ganz besonders Heiligen gilt das. Jesus sagt, du kannst nicht mein Jünger sein, wenn du nicht dazu bereit bist, wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen. Mit anderen Worten, wenn dir irgendetwas in deinem Leben wichtiger ist als Jesus, kannst du nicht sein Jünger sein. Das sind harte Worte. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter, und für die Leute von damals war dieses Bild ganz eindeutig. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir verunglimpfen dieses Bild und sagen, ja, ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ich habe halt ein kaputtes Knie. Jeder hat sein Päckchen zu tragen oder was auch immer. Das Bild, das Jesus hier benutzt, ist ein ganz anderes. Das ist ein Bild, jemand, der sein Kreuz trägt, das war einer zum Tode Verurteilter, der war eigentlich schon tot, er weiß es nur noch nicht. Er war eigentlich schon gestorben. Nicht umsonst heißt es in Matthäus 7, Vers 14, dass der Weg zum Leben, dass das Tor zum Leben eng ist, eine Pforte, und dass der Weg schmal ist. Und dieser Begriff schmal, da steht im Griechischen das Wort Tlibo. Tlibo, das ist ein Wort, das man übersetzen und umschreiben kann mit unter Druck zusammengepresst. Der Weg Jesus hinterher ist schmal, weil er mit unter Druck zusammengepresst zu tun hat. Druck kann auf dich zukommen. Paulus spricht im Römerbrief von mitgekreuzigt sein. Und im Galater 2, Vers 20 sagt er nicht mehr, ich bin es, der lebt, nein, sondern Christus lebt in mir. Offensichtlich spricht das ganze Neue Testament in diesem Ton und es schlägt immer wieder in diese Kerbe hinein. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Was genau bedeutet das? Ich möchte das versuchen zu beschreiben mit einer Geschichte, die ich gelesen habe von der Koreanerin Esther Ann Kim. Esther Ann Kim lebte in der Zeit der japanischen Besetzung der koreanischen Halbinsel. Die waren noch nicht geteilt, Anfang des 20. Jahrhunderts. 1937 lebte sie. Eben 1937 von Japan besetztes Korea und die Japaner hatten überall im Land Shinto-Tempel errichtet. Und das, die japanische Flagge ist, glaube ich, ein Begriff, dieser rote Punkt auf weißem Grund, und es symbolisiert die Sonnengottheit, diese Shinto-Tempel. Und um die Bevölkerung umzuerziehen, musste jeder sich, wenn er an einem Shinto-Tempel vorbeikam, manchmal wurden die Reisen dorthin auch organisiert, sich bei Befehl verbeugen. Jetzt stand Esther Ann Kim vor diesem Shinto-Tempel mit Tausenden von Menschen. Sie stand da, und dann ertönte der Befehl und alles verneigte sich vor diesem Shinto-Tempel, nur Esther nicht. Sie stand aufrecht, Hände gefaltet und schaute nach oben und betete das Vaterunser. Sofort wurde sie verhaftet. Sofort wurde sie unter unmenschlichsten Bedingungen in ein Gefängnis geworfen. Sie konnte sich nicht verabschieden, sie konnte nichts mitnehmen. Sie wusste, sie wird Folter ausgesetzt sein. Esther Ann Kim hatte sich vorbereitet auf diesen Moment. Sie wusste, dass er früher oder später kommen würde. Und sie wusste, dass sie nicht sich einfach verbeugen kann vor dieser Sonnengottheit. Und sie hatte sich Monate davor begonnen vorzubereiten. Wie hat sie das gemacht? Sie wusste, sie wird im Gefängnis sehr, sehr wenig zu essen bekommen oder vielleicht auch kein gutes Essen. Und so hat sie angefangen, verdorbenes und halb verwestes Essen zu sich zu nehmen, um ihren Magen daran zu gewöhnen. Sie lernte hunderte Kapitel der Bibel auswendig, viele Lieder. Sie fastete und betete viel, um ihren Körper an das Gefühl des Hungers zu gewöhnen. 6 Jahre sollte sie in Haft sein. Und in diesem Gefängnis verzichtete sie immer wieder auf ihre ohnehin schon mickrigen Essensrationen, um das anderen Gefangenen, die schlechter dran waren als sie, um ihnen das zu geben. Eines Nachts wurde eine Mitgefangene in ihre Zelle geworfen, die beschuldigt wurde, ihren Mann umgebracht zu haben. Sie war so heruntergekommen und verstört auch durch die Folter. Ihre Füße waren mit Exkrementen übersät. Sie hatte fast nichts anzuziehen und es war bitterkalt. Esther Ann Kim ging zu ihr hin, umarmte sie zuerst und wärmte die ganze Nacht ihre Füße mit ihren Händen. In diesen 6 Jahren kamen Mörder, Betrüger zum Glauben, wurden verändert, sogar die Soldaten und Regierungsbeamte, die erkannten, dass Esther Ann Kim ein Licht an diesem absolut dunklen und menschenverachtendsten Ort war. Wenn sie einfach nur durchgehalten hätte, dann hätten wir, glaube ich, alle applaudiert, oder? Wir hätten gesagt, wow, Gott sei Dank, du hast durchgehalten. Esther Ann Kim, für sie war das nicht genug. Sie sagte, ich will nicht nur durchhalten, ich will ein Licht sein. Und sie fragte jeden Augenblick, Jesus, wen soll ich heute für dich lieben in diesem Gefängnis, unter diesen Umständen? Sie schreibt später in ihrer Biografie über den Moment vor diesem Shinto-Tempel, wo sie wusste, jetzt geht es los. Ein Gebet. Und dieses Gebet lautet so: Ich habe getan, was ich tun musste. Jetzt überlasse ich dir auch den Rest. Ich bin heute auf diesem Berg gestorben. Ab jetzt bist nur du es, der durch mich lebt. Ich lege alles in deine Hände. Das Leben von Esther veranschaulicht so gut, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ich möchte die Predigt an dieser Stelle gerne unterbrechen und dich bitten, dass du, wenn du möchtest, das ist eine Einladung, ins Gebet gehst. Dass du gleich in die Stille gehst und mit Gott ins Gespräch kommst und dir diese Frage einmal vor Augen führst. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Gibt es etwas in deinem Leben, wo Gott vor dir steht und dich einlädt, folg mir. Sei mir gehorsam. Vielleicht wird er in dieser Zeit dir eine Sache ganz bewusst vor dein Herz malen und vor dein inneres Auge, wo du herausgefordert bist, ihm gehorsam zu sein. Und das ist vielleicht mega schwer. Das kostet vielleicht unfassbar viel. Aber denk dran, dass Jesus bereits am Kreuz bezahlt hat für all das. Er möchte dich in die Freiheit führen. Er möchte sich selbst dir schenken. Wir wollen jetzt diese Zeit der Stille kurz miteinander haben. Gott hat deine Entscheidung gesehen und er hat dein Gebet gehört. Was passiert, wenn wir bereit sind, den Preis zu zahlen? Und ich komme zur dritten und letzten Lektion, die wir hier in 2. Könige 2 finden. Du hast etwas Schweres erbeten und jetzt kommt's. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden, wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und was passiert dann? Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Mit anderen Worten, Gott hatte seine Bitte erfüllt. Warum? Weil er sieht. Willst du ihn wirklich, war die erste Frage. Bist du bereit, den Preis zu zahlen, war die zweite Frage. Und jetzt kommt die dritte Lektion und das ist keine Frage, sondern eine Aussage und zwar eine neue Sicht. Elisa bekommt hier eine neue Sicht. Er sieht eine geistliche Realität. Er sieht, was da passiert. Er sieht, wie Gott eingreift. Er bekommt eine Sicht für Gottes Dinge. Er sieht, wie Gott real und mächtig ist. Einige Zeit später wird Elisa seinem Diener selber genau das schenken und dafür beten. Da ist einige Jahre später, ist Elisa mit seinem Diener in einer Stadt, die belagert wird. Und der Diener kommt zu ihm und ist völlig panisch und sagt, Elisa, wir werden belagert, wir sind umzingelt. Warum bist du so ruhig? Und Elisa betet nur und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht dieser Diener, dass der ganze Hang rund um die Stadt voll von feurigen Wagen und ein göttliches Heer ist, das bereit ist, für sie zu kämpfen. Und der Diener, ihm fällt es wie Schuppen von den Augen und er sagt, warum mache ich mir Sorgen? Er bekommt eine neue Sicht für die Realität Gottes. Und genau das verspricht Jesus den Leuten, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Du wirst mit mir unterwegs sein. Es wird dich alles kosten, aber du wirst alles gewinnen. Nämlich mich selbst. Er bekommt eine neue Sicht. Oh, liebe Freunde, wir brauchen diese Sicht in unserem Leben als Christen. Wir brauchen diese Sicht. Ohne diese Sicht wird sich unser Leben nicht verändern. Wir werden keine reale Beziehung zu Gott haben können. Und unser Leben, wir werden die Schwierigkeiten nicht überwinden können. Wir brauchen eine Sicht für die Sache Gottes. Es wird mir leichter fallen zu vergeben, wenn ich sehe, wie viel Gott mir vergeben hat. Es wird mir leichter fallen zu beten, wenn ich sehe, dass Gott im Regiment sitzt. Ich verweise an die Offenbarungspredigtreihe. Es wird mir leichter fallen, mich von Götzen zu verabschieden, wenn ich sehe, wie wertvoll Gott ist. Ich werde getröstet sein, wenn ich sehe, wie mächtig und liebevoll mein himmlischer Vater ist. Willst du ihn wirklich? Willst du ihn wirklich? Oder bleibst du stehen, sobald du das Gefühl hast, irgendwie ist Gott weitergezogen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen, dich im Gehorsam ihm zu unterordnen? Wenn du beides mit Ja beantwortest, dann sagt Gott dir und ich gebe dir eine neue Sicht für mich, für meine Realität. Eine neue Freude darf in dein Leben einziehen, eine neue Geborgenheit. Ein neues zur Ruhe kommen bei ihm. Ist das nicht gewaltig? Was für eine Einladung heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ah, ich liebe es, mit euch zusammen Gottes Wort anzuschauen. Ich liebe es, mich mit ihm auszusetzen und zu sagen, Jesus, ja, wir wollen mehr von dir. Ich bin so gespannt darauf, was in deinem und in eurem Leben weiter passieren wird. Wenn du dich darauf einlässt, verspricht Gott dir eine neue Sicht. Und die brauchen wir so dringend. Amen.